Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. Nachdem wir in der letzten Folge mit Marcel Dresse über die Studie zur Frage »Reicht das Holz?« über eine realistische und wirtschaftliche Einschätzung für die nächsten 5 bis 10 Jahre gesprochen haben, übrigens, ja, es reicht, wollen wir diesmal so richtig in die Tiefe gehen. Deswegen geht es um den Wald an sich, ein komplexes Kultur- und Ökosystem, über das es wirklich sehr viel zu erzählen gibt.
Gast unserer heutigen Folge ist Katharina Hehn-Ziegler. Katharina und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide die Kinder von Förstern. Den Begriff des grünen Blutes habe ich heute aber auch das erste Mal gehört. Nach einem geisteswissenschaftlichen Studium hat es Katharina doch noch auf den Holzweg verschlagen. Als Forstwissenschaftlerin ist sie aktuell Trainee bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Unser Gespräch war eine große Reise durch den Wald. Vom Wachstum eines Baumes bis zum Sägewerk, von Konflikten in der Nutzung des Waldes und seiner Funktionen durch den Menschen, über die verschiedenen Berufe rund um den Forst. Und Witold hatte am Ende ein ganz besonderes Grundstück der Woche dabei.
Uns hat es wirklich großen Spaß gemacht, mit Katharina zu sprechen, die eine so große Begeisterung und Identifikation für ihren Beruf ausstrahlt und dabei gleichzeitig sehr reflektiert ist und, wie wir finden, ganz wunderbar darüber erzählen kann.
Bevor wir ins Gespräch starten, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Auf unserer Website aufholzbauen.de finden Sie unter Veranstaltungen Weiterbildungsangebote rund um den Holzbau. Diese sind in der Regel für Sie kostenfrei und werden regelmäßig durch neue Angebote ergänzt. Jetzt aber rein ins Gespräch. Zunächst lernen wir Katharina näher kennen. Viel Spaß beim Anhören. Katharina, du hast jetzt auch einen Umweg gemacht, ja. bis du bei den Forstwissenschaften gelandet bist.
Das stimmt. Also ich habe tatsächlich direkt nach dem Abi mich ganz schwer getan, damit mich für ein Thema festzulegen und mich sozusagen dann für ein Studienfach zu entscheiden und bin dann tatsächlich über den ganz neuen Studiengang Liberal Arts and Sciences gestolpert und habe da sozusagen sowas wie ein Studium Generale studiert, habe das sozusagen vorgeschoben vor mein Forststudium, habe aber dann eben währenddessen gemerkt, dass der Wald als Ökosystem, als das, was er eben für unsere Gesellschaft ist, vielleicht doch das Objekt der Wahl bedeutet und habe mich dann für die Forstwissenschaften entschieden.
Und was ist Liberal Arts and Sciences?
Das ist ich glaube, Studium Generale ist ein Begriff, den man sich gut vorstellen kann.
Wo hast du studiert?
In Freiburg. Und das ist am University College Freiburg angegliedert, also Teil auch der Universität Freiburg. Und die Idee ist, dass man, bevor man in das Fachliche geht, lernt, Akademiker oder Akademikerin zu sein. Also man lernt lesen und schreiben. Das hört sich natürlich erstmal witzig an, weil man kommt ja aus der Schule, man kann das.
So allgemeine Geisteswissenschaftler-Skills.
Genau, bisschen. Aber nicht nur Geisteswissenschaftler oder ich würde eigentlich sagen, das sind Skills, die sollte jeder und jede können, auch in den Naturwissenschaften, vielleicht auch gerade da, um sich auszudrücken, um zu wissen, in welchem Raum bewege ich mich denn.
Ja,
und da kommt ganz viel auch Sprache, so übergeordnete Gedanken auch dazu. Und dann erst nach einem sehr allgemeinen Jahr geht man in den Schwerpunkt, ins Schwerpunktfach. Aber alle 4 Jahre, also es ist ein Bachelor, der 4 Jahre lang dauert, laufen sozusagen diese grundlegenden Fächer noch mit. Also da sind dann noch Sprachen dabei, egal ob das Englisch oder andere Sprachen sind.
Auch so, was bedeutet überhaupt wissenschaftliches Arbeiten?
Ja, genau. Das heißt
wissenschaftliche Perspektive auf Dinge und so. Ne?
Genau das. Also Theory of Knowledge ist da das Stichwort. Mhm, genau. Und dann habe ich mich aber spezialisiert in Life Sciences. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Biologie, aber ist auch schon wieder interdisziplinär. Also da ist ein bisschen Pharmazie, ein bisschen Molekularmedizin, okay. Und so weiter drin. Das war mir aber sozusagen in zu kleinen Zeiträumen. Und das fand ich das Faszinierende an den Forstwissenschaften, die ja auch eine Sammelwissenschaft ist, weil wir haben da ein bisschen Standortskunde und ein bisschen Klimatologie und wir haben ein bisschen Waldwachstum und ein bisschen von allem letztendlich, aber in den großen Skalen, nämlich im Waldökosystem.
Und hast du, weil bei Jonathan weiß ich, dass er selber auch mit dem Wald aufgewachsen ist und Förstersohn ist. Wie ist dein privater Zugang? Also wie kommt man auf die Idee, Forstwissenschaft zu studieren?
Tatsächlich habe ich sozusagen auch wie Jonathan grünes Blut.
Okay. Genau. Also ich habe blaues.
Genau. Das habe ich noch nie gehört, grünes Blut.
Ja, in Anführungsstrichen. Ja, meine Eltern sind auch beide Forstwissenschaftlerinnen. Und der Papa von meiner Mama, also mein Opa, war auch Revierförster.
Ah, okay.
Genau, das heißt, ich bin in einer gewissen Art und Weise auch mit dem Wald aufgewachsen, habe aber erst im Erwachsenenalter verstanden, was das eigentlich für einen Einfluss auf meine Kindheit, auf mein Lebensverständnis.
Ja, gut, das ist ja immer so, ne? Genau. Dass man als Kind denkt, man, das ist normal, was einen umgibt, und dann später stellt man fest, ah, okay.
Das kam daher, ja,
andere Leute leben ganz anders.
Genau.
Okay.
Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, was bei den, ich sag mal, platt den Förstern, egal ob das jetzt Forstwirtin, Forstwirte, Revierleiterinnen, Revierleiter, Forstwissenschaftler sind, das vereinfacht den Sprachgebrauch. Also bei den Förstern ist einfach sehr viel auch mit dem Privatleben verwoben. Mhm. Und der Beruf wurzelt im wahrsten Sinne des Wortes auch in das Privatleben hinein.
Mhm. Wurzelt, schönes Bild. Schönes Bild.
Ja. Du hast gerade die verschiedenen Berufszweige erwähnt. Kannst du die vielleicht kurz erklären?
Ja,
weil da komme ich manchmal auch durcheinander.
Okay. Also ich sozusagen als kleiner Vorspann dazu, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, diese Berufsvarianten und Zweige zu benennen, weil das in einer hierarchischen Reihenfolge passiert. Für mein Empfinden ist es aber so, dass genauso wie dieses Ökosystem auch die Berufe nicht hierarchisch gemeint sind im Sinne einer Wertigkeit, weil wir brauchen die alle zusammen, weil nur so können wir dieses komplexe Ökosystem auch bewirtschaften, managen, erhalten, schützen. Das heißt, ich werde es jetzt hierarchisch listen, aber bitte das nicht als Wertigkeit verstehen. Also fangen wir an mit denjenigen, die tatsächlich die Hand am Holz haben. Das sind die Forstwirtinnen und Forstwirte. Das sind im Prinzip auch diejenigen, wenn man durch den Wald läuft und man trifft jemand so in so orangenen Klamotten mit der Motorsäge in der Hand, die schneiden die Bäume um, die bauen vielleicht auch mal eine Bank oder...
Wenn man die mit der Motorsäge in der Hand trifft, dann hat man wahrscheinlich irgendeine Absperrung ignoriert und sollte gar nicht da sein, oder?
Das stimmt auch, aber man kann denen ja auch auf dem Wanderparkplatz begegnen, wo sie gerade ihr Werkzeug gefeilt haben.
Ich find, wenn ich Leuten mit Motorsäge außerhalb generell des Waldes begegne, das ist eher so komisch. Auch manchmal so eine weiße Maske auch noch auf.
Das ist komisch, genau. Okay. Also sagen wir, wir sind im Wald, wir sind auf dem Wanderparkplatz.
Alles gut, okay.
Wir orientieren uns gerade, wo wir hinwollen.
Dann weiß ich, okay.
Und die machen aber tatsächlich nicht nur dieses klassische Bäume fällen und dann gehen sie wieder, sondern die pflanzen natürlich auch oder die machen die Pflegemaßnahmen. Also das sind die Personen, die wirklich auf der Fläche arbeiten. Und dann haben wir Revierleiterinnen und Revierleiter, die haben sozusagen ein bestimmtes Gebiet als ihr Arbeitsgebiet, das nennen wir dann Revier. Und in dem sind sie verantwortlich dafür, dass alle Maßnahmen, alle Dinge, die eben im Sinne der Waldbesitzenden getan werden sollen und müssen, auch getan werden. Das heißt, die überlegen sich, wann müssen wir in die Holzernte gehen, wann müssen wir pflanzen, wann müssen welche Maßnahmen für auch den Naturschutz gemacht werden. Und die sind dann diejenigen, die das alles organisieren und koordinieren. Also zum Beispiel eben auch die Forstwirtinnen und Forstwirte anweisen, heute dieses, nächste Woche jenes. Und dann haben wir im Prinzip die Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler. Und wenn wir jetzt mal in diesem System bleiben, Revier, dann sind verschiedene Reviere zusammengefasst zu Forstämtern oder unteren Forstbehörden. Das ist eine begriffliche Unterscheidung, die aber meint, zum Beispiel 10 Reviere werden als eine Organisationseinheit zusammengefasst. Und diejenigen, die dann eben, ich sag mal, eher aus dem Innendienst zuständig dafür sind, personell, natürlich auch ökonomisch für den Forstbetrieb oder die Forstbetriebe, die betreut werden, auch da sozusagen auf die Zahlen zu gucken, politisch-strategische Ausrichtungen machen, Öffentlichkeitsarbeit. Das sind die Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler. Und klassisch, das kennen sicherlich auch viele, sind es zum Beispiel dann die Forstamtsleiter oder Forstamtsleiterinnen. Und diejenigen haben einen Master studiert und daher kommt auch eben dieses Wort Forstwissenschaftlerin oder Forstwissenschaftler. Denn wir können, auch wenn wir eben nicht in diese Beratung und Betreuungsrichtung gehen wollen, mit diesem Studienabschluss eben in die Forschung. Und dann ist natürlich sozusagen der Name auch genau treffend. Zum Beispiel könnte man da dann in die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt gehen und eben Grundlagenforschung, Ressortforschung machen. Ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten Berufe und Begriffe. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Schattierungen und persönliche, individuelle Wege da drum herum.
Ja. Wer davon macht jetzt in seiner Ausbildung auch gleich einen Jagdschein mit oder wo gehört es automatisch mit dazu?
Ja, das sind die Revierleiterinnen und Revierleiter und die Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler in der Regel, weil durch das Bachelor-Master-System wir ja alle zusammen die Bachelor studieren und die Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler, die gehen eben dann noch weiter in den Master. Und normalerweise ist der Jagdschein im Bachelor integriert.
Okay.
Genau, und die meisten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen fordern auch bei der Bewerbung dann den Besitz eines gültigen Jagdscheins.
Ja, also du bist auch Jägerin.
Richtig, okay. Genau.
Wir waren vorhin bei dem plastischen Bild von dem Arbeiter in der Signalkleidung,
ja,
den wir auf dem Wanderparkplatz treffen. Jetzt meine Anschlussfrage dazu, wie kommt eigentlich das Holz aus dem Wald? Also wie wird aus dem Rohstoff der Baustoff?
Also vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, weil bevor ja Holz existiert, muss irgendwie erstmal ein Baum gewachsen sein. Und ich glaube, die Reise vom Baum bis zum Brett oder bis zur Bohle, die ist nur vollständig, wenn wir auch den Baum mitdenken. Also,
das ist eine Lebensreise quasi.
Ja, genau, sozusagen. wobei ich mich auch ein bisschen schwer tue, weil in dem Moment vermenschlichen wir natürlich wieder den Baum.
Mhm. Ach, das magst du nicht?
Ja, ich finde es sehr schwierig.
Okay.
Gerade im gesellschaftlichen Diskurs, auch über Holznutzung, über letztendlich ja auch gut und richtig. In dem Moment, wo wir menschenähnliche Charaktereigenschaften einem Ding oder einem Baum in dem Fall zuweisen, wird es ja schon ziemlich schwierig zu rechtfertigen, dass wir den dann umschneiden, obwohl er in unserer Begrifflichkeit noch lebt und ihn nutzen. Aber ich bin Försterin geworden, weil ich glaube, dass genau das Richtige ist.
Weil es ein interessanter Konflikt ist, finde ich, weil die meisten Menschen natürlich gerade Zugang zum Wald finden, thematisch über so eine Waldromantik, nenne ich es mal.
Ja.
Also Stimmung im Wald, der Wald als atmosphärischer Bereich, wo man so zu sich kommt, entspannt spazieren geht.
Ja.
Und Förster wollen, können, sollen, wie auch immer, natürlich diese Perspektive gar nicht eigentlich einnehmen. Ne?
Ich glaube tatsächlich, also ich würde dir widersprechen, sondern wir nehmen diese Perspektive auch ein und wir sind da, ich glaube, alle, also ich kann natürlich nicht für alle meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, aber die, die ich persönlich gut genug kenne, würde ich sagen, unterschreiben das. Wir alle sind da auch sehr empfänglich für.
Okay.
Der einzige Unterschied ist eben, dass es für uns kein Widerspruch ist.
Ja.
Und ich glaube, da spielen zwei verschiedene Dinge rein. Auf der einen Seite wissen wir, dass die Holznutzung nicht bedeutet, dass hinterher kein Wald mehr da ist, weil wir verstehen, wie wir dieses System aufrechterhalten und gleichzeitig eben Holz nutzen können.
Mhm.
Und das andere ist dieses Schlachthausparadoxon. Ich bin nicht sicher, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, aber ich finde, dass das ein ganz, ganz toller Begriff ist. Der kommt im Prinzip aus den Ernährungswissenschaften und sagt, alle finden die Kuh auf der Wiese total nett, niedlich, schön anzuschauen. Und alle finden auch das Steak oder das Schnitzel lecker. Aber es möchte sich keiner bildlich vorstellen, wie die Kuh zum Schnitzel wird.
Ja.
Und dasselbe haben wir mit dem Baum. alle finden Wald toll, alle assoziieren all das, was du gerade eben schon erzählt hast, und alle finden Parkett super. Diese großen Tische in wirklich auch ästhetisch wirkenden Räumen. Mhm. Wir alle benutzen ja auch Zellstoff, also Taschentücher, Küchenrolle, anderweitige Produkte. Aber es möchte sich keiner Gedanken machen, wie der Baum zum Produkt wird.
Ja, jetzt wo du sagst, ich finde auch, dass das Fällen eines Baumes, das ist fast schon so ein, also es hat so was Gewalttätiges, fast schon so ein Symbol für so eine Gewalttat an der Natur oder so. Es gibt in Filmen, würde ich auch sagen, öfter mal oder in Geschichten Momente, wo so das Fällen eines Baumes so ein verrohter, unmenschlicher Akt irgendwie im weitesten Sinne ist. Ne? Aber klar, die Reise eines Baumes, sage ich mal.
Genau. Also wenn man sich überlegt, was bedeutet das, dann merkt man, wir assoziieren da ganz, ganz, ganz viel Emotionen zu. Und ich bin auch immer beeindruckt, wenn ein Baum fällt. Aber ich bin vor allen Dingen beeindruckt von der Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen da machen. Wie präzise die das können und wie wenig drumherum kaputt geht. Ja. Das ist nämlich das, was ich sehe. Und da sind wir wieder sozusagen beim Zirkelschluss. Was sehe ich, wofür bin ich empfänglich und wie kommen wir zum Produkt?
Ja, die Arbeit des rund ums Baumfällen ist übrigens immer noch eine der gefährlichsten Arbeiten, die es gibt in Deutschland.
Ja. Ja, tatsächlich. Ja, okay. Nur der Sprengmeister ist statistisch gefährlicher.
Okay.
Ja. Und deshalb bin ich, wenn der Baum fällt, meistens froh, wenn ich sehe.
Nur der Baum fällt.
Richtig. Okay. Und wie handwerklich sauber dieser Baum eben zu Fall gebracht worden ist. Okay, genau. Verstehe. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Jonathan hatte ja eigentlich sozusagen.
Meine eigentliche Frage war, genau, wie kommt vom Rohstoff zum Werkstoff oder zum Baustoff?
Genau.
Aber wir haben auch andere Sachen angeschnitten jetzt. Zum einen, du hast über die Erholung, also die Schutzfunktion oder die Funktionen, die so ein Wald so oder das Ökosystem erfüllt, für die Natur, für uns als Menschen angeschnitten. Das ist natürlich, dem wollen wir auch noch hinterhergehen. Mhm. Das andere ist der Baum an sich, dieses Wachstum des Baumes, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, finde ich super spannend. Worauf hast du mehr Lust? Was soll man zuerst vertiefen?
Also ich würde sagen, wir sind gedanklich ja schon beim Baum und dann würde ich vorschlagen, wir nehmen jetzt mal das einzelne Element heraus, weil nur viele Bäume machen ja hinterher den Wald aus. Also lass uns erst über den Baum sprechen.
Ich denke gerade jetzt, muss ich den Baum jetzt ganz gezielt subjektivieren, um ihn nicht zu vermenschlichen?
Wer weiß.
Aber objektivierst du ihn dann nicht?
Ja. Oh.
Ja, jetzt, also ihr seht,
ich fange einfach an,
Liberal Arts and Sciences lässt grüßen. Genau, also.
Ja, ich freue mich richtig, dass wir dich eingeladen haben. Ich finde das Gespräch schon jetzt sehr angenehm und du bringst richtig einen Mehrwert da rein.
Danke. Also dann denken wir erstmal sozusagen über diesen Einzelbaum nach, weil der ja eben am Ende das Holz oder der Holzwerkstoff, der Baustoff wird. Das Spannende am Wald ist, dass wir uns ja immer in Kreisläufen bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, den Anfang von unserer Geschichte zu finden, dann ist es ziemlich schwierig, weil was ist eigentlich der Anfang? Und ich versuche es jetzt aufzuspannen, indem ich euch mitnehme, gedanklich dahin, wo so ein junger Sämling eigentlich herkommt. Und zwar im Optimalfall von einem älteren Baum, den wir dann in dem Moment als Samenbaum bezeichnen oder benennen. Aber dieser Samenbaum ist ja wiederum schon 100 Jahre alt und der kommt ja auch wiederum von einem Baum. Und jetzt seht ihr, warum ich über einen Kreislauf spreche.
Können Bäume eigentlich immer die können auch mehrere hundert Jahre alt sein und immer noch Samen produzieren?
Okay. Ja, ja, genau. Es nimmt natürlich ab.
Nimmt ab,
also genauso wie zum Beispiel Obstbäume, die regelmäßig dann tatsächlich auch ausgerissen werden, um neue Obstbäume zu pflanzen, weil deren Ertrag höher ist. Mhm. Aber grundsätzlich ja.
Okay.
Ja. Also wir beginnen sozusagen gedanklich da, dass wir einen alten, großen Baum haben, der Samen produziert und die Samen fallen, wenn sie reif sind, runter, werden möglicherweise durch den Wind noch etwas weiter geweht oder auch, wenn die Samen in Nüssen oder in anderweitigen Früchten enthalten sind, vielleicht auch von einem Tier mitgenommen. Also man denkt vielleicht an ein Eichhörnchen. Das nimmt die Eichel mit, trägt die vielleicht etwas weiter und verbuddelt. Die Eichel vergisst die. Und dann geht da natürlich der Winter drüber. Das Eichhörnchen weiß nicht mehr, wo die Eichel ist. Und dann wächst natürlich da draus der Sämling. Und im Prinzip vermehren sich alle Bäume genau so. Und egal über welche Baumart wir sprechen, also ich glaube, das Beispiel der Eichel ist aber ganz, ganz greifbar. Da wächst dann ein kleiner Sämling. Das wird dann eine einjährige Pflanze, eine zweijährige Pflanze. Drumherum passiert natürlich auch genau dieser Prozess, also wo die Ressourcen sind, das heißt, wo Licht, wo Wasser, wo Nährstoffe sind, da wachsen eben viele von diesen kleinen Bäumchen auf. Man muss dazu sagen, dass je nachdem eben wie viele Nährstoffe, wie viele Ressourcen da sind und auch wie viel Samen vorhanden sind, mehrere Zehntausende Samen und Sämlinge auch aufgehen. Das heißt, die alten großen Bäume, die wir dann als Wald wahrnehmen und die wir auch sehen, sind nur ein Bruchteil dessen, was sozusagen initial vorhanden war. Und das ist sicherlich auch später spannend für unsere Diskussion über Wald und Waldbewirtschaftung auch, weil eben diese Ressource so riesengroß ist und wir genau an dem Punkt auch schon beginnen können zu steuern.
Das ist übrigens auch ein netter Querverweis an die Kreislaufwirtschaft, an das Cradle-to-Cradle-Prinzip, wo das oft als Metapher gilt, die Natur, wie verschwenderisch die Natur sein kann. Und da geht es eben um das Verständnis von Effektivität und Effizienz. Aber das ist vielleicht was für einen anderen Tag.
Perfekt, genau. Und dieses Verschwenderische brauchen wir aber sozusagen aus der evolutionären Sicht, weil es kann ja sein, dass ein hungriges Reh vorbeikommt und leider die zwei Blätter, die dieser kleine Sämling gerade sozusagen erwachsen hat, abbeißt. Und dann geht mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Sämling kaputt. Das heißt, es ist absolut sinnvoll und logisch, um den eigenen Artbestand zu sichern, ebenso verschwenderisch, wie du gerade gesagt hast, zu sein. Naja, aber wir betrachten ja jetzt den Baum, der eben auch groß wird, weil der wird hinterher auch wunderschönes Eichenfurnierholz in unserem Fall. Der wächst weiter, je nachdem, kommt irgendwann vielleicht die Revierleiterin vorbei und sieht, boah, das ist wunderschön, dieser Baum ist ganz gerade, der ist ganz kräftig, der steht perfekt in der Lücke zwischen den älteren Bäumen, kriegt also genug Licht ab, den fördere ich und ich mache vielleicht ein bisschen Platz drumherum, damit mehr Ressourcen auf genau diesen einzelnen Baum sozusagen verwendet werden können. Und das machen wir im Prinzip so 100, 150, 180 Jahre lang. Die Eiche wächst extrem lange. Und dann kommt der Zeitpunkt, über den wir schon gesprochen haben, also die Holzernte. Und man muss natürlich ein Ziel definieren. Wann ist der einzelne Baum erntereif, sagen wir dazu? Also je gerader, je schöner sozusagen, je ebenmäßiger das Holz ist, desto dicker soll der Baum werden, weil er umso wertvoller wird und dann auch zum Beispiel in Massivmöbel verarbeitet wird. Wenn da vielleicht kleine Knicke drin sind oder viele Äste, vielleicht gibt es auch mal einen Schaden, weil ein Nachbarbaum umgefallen ist und an der Rinde entlang gestriffen ist und die aufgerissen hat, dann ist natürlich die Holzqualität nicht mehr so gut. Und dann können wir auch den Baum schon in dünnerem Zustand, sage ich mal, ernten, weil da möglicherweise ein Werkstoff draus werden soll, der sozusagen in kleinen Komponenten erstmal klein gehackt wird und dann wieder zusammengesetzt wird. Oder es wird vielleicht auch Brennholz. Und so sind wir sozusagen jetzt beim Anfang deiner Frage. Also der Baum wächst erstmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum heran, bis zu einem definierten Zustand, den wir meistens eben über die Qualität des Holzes, des Stammes definieren und eben über seine Dimension, also über die Dicke des Baumes. Und dann kommen eben Forstwirtinnen und Forstwirte, je nachdem manchmal auch die Maschine und sägen diesen Baum um. Und dann liegen wie im Mikado diese umgesägten Bäume quer im Bestand. Und der Bestand, das ist sozusagen wie ein Feld. Also das ist die Einheit, in der wir im Wald denken.
Und also mitten im Wald.
Genau, richtig. Und das ist auch ganz oft der Zeitpunkt, wo die Menschen, die diesen Prozess mitgekriegt haben, dieses Wachstum, die sich ja auch an das Bild des Waldes gewöhnt haben, wenn sie da jeden Tag vorbeispazieren, sich richtig doll erschrecken. Mhm. Weil da ist dann ja plötzlich ein Loch, wo vorher der Baum stand. Und der Baum, der kann ja nicht ohne Spur umfallen. Das heißt, natürlich fällt der dann vielleicht auch auf kleinere Bäume, die in seiner Umgebung standen. Und natürlich sind auch einige davon umgeknickt oder zerschlagen. Aber wir haben es ja schon besprochen, dadurch, dass es so viele kleine Bäume gibt, im Optimalfall und im Normalfall, ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn man eben so als Laie durch den Wald spaziert und eben auch diese Erholung sucht und vielleicht auch eine heile Welt, so ein bisschen auch die Gedanken baumeln lassen möchte, dann passt das natürlich erstmal nicht ins Bild. Das Spannende ist aber, sobald wir die Bäume dann da herausgezogen haben, wir nennen das dann Rücken, also sobald das Holz gerückt ist an die Rückegassen oder an die Forstwege, dann sieht man meistens gar nicht mehr, dass da überhaupt ein Baum gefallen ist.
Ja, das stimmt. Ich habe auch mit Jonathan, wir haben mal darüber geredet und dann habe ich auch gesagt, irgendwie jetzt fällt mir erst auf, dass ich eigentlich nie beim Waldspaziergang so Baumstümpfe oder abgesägte Stellen oder so baustellenartige Bereiche sehe, sondern ich habe immer das Gefühl, okay, hier wird kein Baum entnommen.
Ja.
Und dann meinte Jonathan auch damals zu mir, Vitor, da werden ständig überall Bäume entnommen, dir fällt es nur nicht auf.
Genau. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Für mich schließt Holznutzung diese Ästhetik und dieses auch Wohlgefühl überhaupt nicht aus. Mhm. Weil wenn wir das mit Fingerspitzengefühl und mit ganz viel Sachverstand und auch mit guter Ausbildung im Hintergrund machen, dann ist es genau das. Es ist einfach ein Gleichgewicht und es fließt sozusagen unendlich vor sich hin.
Mhm.
Ja.
Ich finde das auch wichtig, sich klar zu machen, dass die Wälder, die uns umgeben und von denen wir meistens sprechen, dass das Wirtschaftswälder sind, und zwar nicht seit gestern, sondern seit Jahrhunderten.
Ja, ja.
Und eben durch genau diese Prozesse, zuletzt durch Menschenhand geprägt sind und eben keine Urwälder, die eben seit Jahrtausenden unverändert sind, wo plötzlich dann angefangen wird, Bäume zu entnehmen, wie es in anderen Regionen auf der Welt leider der Fall ist.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich das als Grundprämisse ganz klar zu machen, dass wir hier in Mitteleuropa, und ich spreche jetzt gerade über die Forstwirtschaft, wie wir sie in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich kennen. Und schon im Süden von Frankreich und in Italien sind die Dinge anders, einfach vom Naturraum. Dafür kann ich nicht sprechen.
Mhm.
Aber hier sind wir auf jeden Fall immer in einer Kulturlandschaft. Also wir sind nicht in der freien Wildnis und nicht in der Natur, weil alles anthropogen überprägt ist. Ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich mit dem Begriff Wirtschaftswald. Weil es sich dann für mich so anhört, als würden nur die wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer im Vordergrund stehen. Und ich meine, dass das die allergrößte, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, fast Kernkompetenz der mitteleuropäischen Forstwirtschaft ist, eben nicht segregativ auf der einen Seite Naturschutz zu machen und auf der anderen Seite Wirtschaftswald, sondern in diesem beschriebenen Gleichgewicht. Das ist ästhetisch gemeint, aber das ist eben auch in Richtung Schutzfunktion gemeint, arbeiten zu können. Das heißt, fast alle Funktionen gleichzeitig auf derselben Fläche zu erfüllen. Und deshalb ist der Begriff Wirtschaftswald für mich zu kurz gegriffen und triggert einseitige Gefühle oder Gedanken und ein einseitiges Verständnis.
Also Kulturlandschaft oder Kulturwald.
Ja, Kultur, also Kulturwald wäre für mich was, was wirklich alles umfasst.
Jetzt hast du die Forstwirtschaft, wie wir sie hierzulande kennen, beschrieben. Ich finde es noch ganz spannend, wo kommt denn das her, historisch bedingt? Weil also ich habe da so ein Anker bei mir, wenn ich in der Vorlesung über das Thema Nachhaltigkeit spreche, dann komme ich eben auch auf die Forstwirtschaft zurück.
Ja. Ja.
Vielleicht kannst du uns da kurz hinführen.
Ja, gerne. Also der Name, der hier immer fällt, ist natürlich Karl von Carlowitz, dem man nachsagt, dass er die Nachhaltigkeit im Wald sozusagen erfunden hat.
Den Begriff auch, ne?
Ja, genau. Den Begriff, so wie wir ihn heute verstehen und verwenden. Und die Idee der Nachhaltigkeit ist ja im Prinzip...
Das Wort, so wie wir es heute verstehen und verwenden, erstmal.
Genau.
Genau.
Es gab ja wohl mal eine Zeit, können wir uns jetzt nicht mehr so dran nennen, in dem dieses Wort Nachhaltigkeit kaum so wirklich im öffentlichen Raum präsent war.
Ja.
Und diese Kategorie, die überall so als Querschnittsthema mit enthalten sein muss, das kennen wir ja eigentlich heute natürlich aus dem öffentlichen Raum, aber ursprünglich war es ein Wort, glaube ich, was primär aus der Waldwirtschaft kam.
Ich glaube tatsächlich sogar noch einen Schritt davor, wenn ich das richtig weiß, ein educated guess, war Carlowitz gar kein Forstwissenschaftler, sondern Bergbauer.
Okay.
Also ich meine, der kam aus den Geowissenschaften, Richtung. Der hat aber im Prinzip die Idee einfach schlicht formuliert, wir nutzen nur so viel, wie zuwächst.
Mhm.
Und dann sind wir wieder beim Kreislauf.
Oberberghauptmann.
Ja. Oh, eine schöne Bezeichnung. Genau. Ja, also auch spannend, ja, dass jemand auch da wieder nicht aus sozusagen den Forstwissenschaften dann einen so... simplen, aber gleichzeitig sehr elementaren Gedanken formuliert hat.
Ja, voll. Und auch kaum nachvollziehbar heute, dass das früher in der Gesellschaft eigentlich gar kein Thema war, zumindest in Mitteleuropa. Ne?
Vielleicht machen wir kurz den Exkurs und dann lese ich hier kurz vor, was ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe. Der Begriff der Nachhaltigkeit selbst stammt aus der Forstwirtschaft und wurde erstmals im Jahr 1713 durch den Oberberghauptmann Karl von Carlowitz schriftlich festgehalten. Dem voran gingen viele Jahre des Bevölkerungswachstums und des massiven Einsatzes von Holz als Brennstoff für Siedlungs- und Bergbau und die so erfolgte Übernutzung der Wälder und damit einhergehende dramatische Verknappung des wichtigen Rohstoffes sorgte dafür, dass sich Nachhaltigkeit als zentrales Handlungsprinzip in der Forstwirtschaft unaufhaltsam durchsetzte. Dem Wald soll nie mehr entnommen werden, als dauerhaft nachwachsen kann. Nur so kann die langfristige Verfügbarkeit des Rohstoffs sichergestellt werden. Und das eben vor 300 Jahren.
Genau. Und wir haben immer das Gefühl, dass er eben Vorreiter unserer Zeit war. Ich glaube, der Gedanke ist nach wie vor extrem wichtig. Aber schon da hat man eben gesehen, was es eigentlich mit der Lebensgrundlage macht, wenn wir übernutzen. Also wir als Menschen, als Spezies. Weil eben, als er das formuliert hat, das war so ganz grob die Zeit der Holznot. Und wenn man Stiche oder Malereien aus der Zeit sieht von Deutschland, dann gibt es da faktisch keinen Wald. Aber Holz war eben nicht nur als Baustoff, sondern ja auch als Energiequelle extrem wichtig, also eigentlich zentral. Das heißt, die Menschen haben sich ihrer eigenen Lebensgrundlage entzogen, indem sie zu viel genutzt haben.
Auch kann es sein, um diese ganzen Städte, ich meine, wir bewundern natürlich diese ganzen Altstädte mit den vielen Fachwerkhäusern, aber das wurde, glaube ich, sehr unnachhaltig irgendwann einfach mal alles abgeholzt und damit gebaut. Ne?
Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir heute noch die Fachwerkhäuser sehen, dann waren das wahrscheinlich die nachhaltigsten Einsätze dieses Holzes.
Okay.
Ich gehe davon aus, dass das allermeiste verbrannt worden ist,
Okay. Weil
es gab ja keine fossilen Energieträger.
Ja.
Und auch alles, was an Eisen, an Erzen für die Köhlerei, für die ganzen Hütten verwendet worden ist, wie kriege ich Hitze?
Mhm.
Ja, indem ich ganz, ganz, ganz viel Holz verbrenne.
Ja.
Und natürlich auch, also Schiffbau ist ein Thema.
Mhm.
Aus dem Schwarzwald sind Tannen den Rhein runter, also erst die Murg und dann den Rhein runter geschifft worden bis in die Niederlande. Daraus sind Schiffe gebaut worden.
Ja,
also Holz war wirklich zentral.
Und eben aus dieser Knappheit ist dann eben das Gebot der Nachhaltigkeit entstanden und daraus die noch heute moderne Forstwirtschaft.
Genau, richtig.
Eben und mit der Kulturlandschaft, die alle Funktionen oder alle Funktionen, alle Funktionen, die das Ökosystem Wald erfüllen soll, auch erfüllen.
Ja, was ich ganz spannend finde und was ich an deiner Formulierung mag, erfüllen soll. Weil wir sprechen ja auch aus einer menschlichen, gesellschaftlichen Perspektive. Und das Ökosystem Wald kann ganz viel. Und es tut auch ohne unser Zutun ganz viel. Aber die Frage ist, was erwarten wir in der Kulturlandschaft von dem Wald, der da wächst? Was soll er tun? Und ich glaube, dass auch das, wieder wenn wir über diese Schlachthaus-Paradoxon-Idee sprechen, auch über Widersprüche im Handeln von Menschen oder in der Wahrnehmung, dann ist natürlich auch die Frage, wer will denn was? Also was soll der Wald erfüllen, aus wessen Sicht?
Ja, was soll er alles erfüllen?
Also wir sind ja jetzt sozusagen nicht durch die Realität begrenzt hier im Podcast. Das heißt, ich erzähle euch einfach, was der ideale Wald für mich erfüllt. Und es sind die klassischen drei Waldfunktionen. Die werden im Prinzip auch als Säulen der Nachhaltigkeit bezeichnet. Die finden sich spannenderweise auch in strategischen Papieren und politischen Papieren auf EU-Ebene heute wieder. Also das ist die soziale Funktion, die ökologische Funktion und eben die wirtschaftliche Funktion.
Ein ganz tolles Segway zu unserem anderen Podcast mit der EU-Taxonomie.
Genau. Ja. Und ich glaube, es heißt ESG.
Geschickt passiert, ja.
Genau, ja. Also das ist ganz spannend, dass wir auch da wieder in andere Bereiche sozusagen diese Parallelen ziehen können. Natürlich ist der Wald aus meiner Perspektive das allerbeste Beispiel, wenn man das sich so schön vor Augen führen kann.
Und er ist Existenzberechtigung für deinen Job einfach.
Sowieso, ja, das natürlich auch. Aber es ist immer schön, wenn sozusagen ein Herzensobjektzentrum des Jobs ist. Und Wald begeistert mich und mich begeistert eben auch, dass Wald so viel kann. Mhm. Also das finde ich total genial und finde es auch so rum eigentlich das ein Privileg für im und mit dem Wald arbeiten zu dürfen. Mhm. Genau, und da ist die Frage, was arbeite ich eigentlich? Auch das gehört natürlich zu diesen Waldfunktionen. Ich steige gerne mit der ökologischen Funktion des Waldes ein, weil ich glaube, ohne die Ökologie selber wären da vielleicht einzelne Bäume, aber das wäre für mich kein Wald. Das heißt, es ist sowas, so ein bisschen für mich sowieso der Einstieg auch wieder gedanklich, auch da, ich habe ja vorhin über den Lebenszyklus gesprochen, auch diese Dimension des Waldes, die kann ich nicht separat betrachten. Also alles geht auch da wieder mit allem zusammen und greift ineinander. Aber ich beginne einfach mit dieser ökologischen Funktion. Und da geht es eben vor allen Dingen um die Schutzgedanken. Also die Bäume, die da stehen, die den Wald ausmachen, sind nicht nur ein Sammelsurium von Objekten, sondern durch ihre Vielzahl und durch ihr physisches Dasein und durch die Art und Weise, wie sie funktionieren, können sie sozusagen in der Summe noch mehr tun, als der einzelne Baum kann. Also wir beginnen bei den Wurzeln. Durch die Verwurzelung im Boden kann zum Beispiel der Boden auch die Art und Weise, wie der Boden beschaffen ist, beeinflusst werden. Das heißt, wir haben hier ganz aktiven Bodenschutz. Und wir wissen alle, dass eine Sache sehr endlich ist und das ist die Fläche, das ist der Boden, das sind die Nährstoffe, die da drin sind. Das heißt, Wald ist auf jeden Fall Bodenschutz. Und wenn man Richtung Berge denkt, dann bewegt sich Boden ja, zum Beispiel wenn es eine Schutthalde ist oder Geröll. Und Wald kann tatsächlich als Bergschutzwald fungieren, indem die Wurzeln eben den Hang festhalten und zum Beispiel darunterliegende Dörfer beschützen, eben nicht durch Gerölllawinen getroffen zu werden.
Oder Schneelawinen im Winter.
Genau, das ist sozusagen dann überhalb der Erde, dass die Bäume ja unterm Schnee sich festhalten können mit den Wurzeln und deshalb die Stämme und die Kronen, also alles, was wir oberhalb sehen, dann dem Schnee trotzen können und den auch aufhalten können. Also auch hier ist diese Schutzfunktion ganz offensichtlich. Es geht aber weiter darüber, dass die Blätter ja auch Feinstaub filtern können. Das heißt, wir haben auch eine Luftschutzfunktion. Es wissen alle, dass in der Photosynthese Sauerstoff gebildet wird. Das heißt, wir haben auch hier nochmal eine Schutzfunktion in Richtung Atmosphäre und Luft. Und diesen Gedanken kann man immer weiter spinnen. Der Holzkörper, sage ich mal selber, der kann natürlich auch Schutzfunktionen erfüllen, indem er zum Beispiel Habitate für bestimmte Arten darstellt. Also
Spechte.
Genau, Höhlen.
Peter, du hast doch mal was gewusst.
Ja. Spechte sind ein ganz tolles Beispiel, weil die hacken ja Höhlen aktiv auch in den Baum rein. Ja. Und die brauchen aber gar nicht alle Höhlen, die sie hacken, beziehungsweise sie ziehen um.
Die leben also auf großem Fuß. Die leisten nicht mehrere Wohnungen.
Quasi. Zum Beispiel, okay. Genau. Und okay, dann können aber Wildbienen in die verlassene Spechthöhle ziehen. Oder kleine Nagetiere.
Okay.
Und das ist schon ziemlich cool, dass sich das alles sozusagen wieder zusammenbastelt.
Ja, mietfrei natürlich.
Super, ja. Ja, die soziale Funktion dann.
Ja, okay. Genau. Das ist die soziale Funktion.
Genau. Ja, also ihr seht sozusagen, das ist fast ein bisschen platt, aber am Ende ist der Wald unter dem Aspekt mehr als die Summe seiner einzelnen Bäume. Mhm. Ich glaube, das kann man immer weiter spinnen und findet da unter Schutzfunktion eben ganz, ganz viele Beispiele. Und dann denken wir weiter Richtung soziale Funktion, weil wir die ja gerade auch schon angesprochen haben und auch im Verlauf vom Gespräch da schon hingekommen sind. Das ist eben genau das, was du vorhin erwähnt hast. Vor allen Dingen für den Mensch ein Raum zu sein, in dem man erstmal nur sein kann.
Mhm. Und hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.
Genau.
Ist eigentlich genau diese Waldromantik, ist die auch Teil von so einem Studium? Oder?
Ja.
Cool, okay.
Ja. Ich habe ja gesagt, Wald ist eine Sammelwissenschaft. Mhm. Und was da reinkommt, sind nicht nur die Naturwissenschaften, sondern natürlich auch die Sozialwissenschaften. Mhm. Und für, ich sag mal, den deutschen Wald oder den deutschsprachigen Raum ist Wald tatsächlich auch so ein Sehnsuchtsort. Und eben dieser romantische Ort auch auf eine gewisse Art und Weise. Das lässt sich durch verschiedene historische Strömungen begründen. Aber es ist natürlich extrem wichtig, heute zu wissen, warum Wald auch in unserer Sprache, in unseren Geschichten, in den Märchen so ein Sehnsuchtsort ist.
Mhm.
Genau. Und dann versteht man natürlich auch, warum heute Leute zum Beispiel, wenn man eine Holzerntemaßnahme durchführt, ja schon fast ausrasten und sich an die Bäume ketten. Eben weil Wald so zentral verankert in unserer Kultur ist. Mhm. Und deshalb ist es eben nur logisch und sinnvoll, dass wir eben auch Wald- und Forstgeschichte zum Beispiel als Studienfächer belegen.
Mhm. Ja. Übrigens ganz kurz dazu, weil du auch gerade gesagt hast, es sind Geschichten und Märchen oft, spielt es eine wichtige Rolle. Ich habe mal gehört, fand ich ganz interessant, dass dadurch, dass die Gebrüder Grimm ja aus Hessen kamen und natürlich eher in diesem Umfeld Geschichten gesammelt haben, also im weitesten Sinne Mittel- und Süddeutscher Raum und jetzt nicht so unbedingt an die Nordseeküste gefahren sind, ist es noch heute so, dass natürlich die Grimmschen Märchen immer so in Wäldern spielen und nicht am Strand, sage ich mal. Und einfach, weil die da gelebt haben.
Ja, das war die Lebenswirklichkeit. Und offensichtlich auch nicht in der Zeit der großen Holznot, also es gab Wald.
Genau.
Ja, spannend, gell, wie das dann sich tatsächlich auch in das Kulturgedächtnis einer Gesellschaft hinein bewegt. Ja, und da sieht man eben, dass auch diese soziale Funktion auch nicht nur im Hier und Jetzt spielt, sondern eben auch ganz verwoben und verquickt ist mit Geschichte und Historie.
Mhm.
Ganz viel auch Kultur und Kulturgüter da dran hängt.
Mhm.
Ja. Und das hört man zum Beispiel auch in der Sprache. Also auf dem Holzweg sein.
Ah, okay.
Der Holzweg war der Weg, wo das Holz nach der Maßnahme hingerückt worden ist.
Mhm.
Aber es hat eben heute die Bedeutung, irgendwie in die falsche Richtung zu laufen.
Okay.
Ja, weiter in den Wald hinein, wo man sich hin verirrt.
Ah, okay.
Und so findet man ganz, ganz viele verschiedene Beispiele, auch dass Wald und Holz in der Sprache sich wiederfindet. Ja. Ja, aber also zurück auch zu der sozialen Funktion, die wir heute auch sehen. Ganz viel ist natürlich diese Erholung, Erholungsnutzung auch im Fokus der Überlegungen, aber natürlich auch
Leute mit Nordic Walking Ständen so, ja.
Ja, und das ist die Lebenswirklichkeit.
Übrigens anderes Spannungsfeld, wenn dann die Mountainbiker kommen.
Oh, genau. Ja, oh.
Ja.
Aber das Fass machen wir. Lass uns das Fass jetzt nicht aufmachen.
Achso, ich dachte, ich gieße noch Öl ins Feuer und sage noch was über Jäger und Reiterinnen oder so. Okay, aber ihr seht, also man kann immens viele verschiedene Dinge im Wald tun.
Und Interessengruppen finden.
Genau, um das persönliche Interesse, das persönliche Hobby, das persönliche Wohlbefinden auch zu suchen, zu erfahren, auszuüben, was auch immer man damit tun will. Aber Wald ist der richtige Ort dafür. Mhm. Und das führt natürlich eben auch zu diesen Nutzungskonflikten.
Sind Reiter ungern gesehen im Wald?
Kommt drauf an.
Weil ich komme aus einer Familie von Pferdebegeisterten.
Ja, also es kommt natürlich immer drauf an, wie sie sich benehmen. Aber okay. dasselbe gilt ja für die Mountainbiker und
Mountainbikerinnen. Genau.
Ja, also das vielleicht umschiffen wir tatsächlich diesen Konflikt, aber ja, wenn sich alle rücksichtsvoll benehmen, dann sind auch alle gern gesehen. Ja. Und das ist übrigens tatsächlich auch was für den deutschen Wald ganz besonders ist. Das ist das freie Betretungsrecht. Und das ist ganz spannend, weil wir ja sonst im Eigentumsrecht die Rechte der anderen sehr einschränken. Also Eigentümerinnen und Eigentümer dürfen fast alles und die anderen dürfen fast nichts. Also ich darf nicht einfach in ein fremdes Haus laufen. Mhm. Ja. Aber Wald gehört ja immer jemandem.
Ah, okay. Man darf den nicht einzäunen oder so?
Tatsächlich fast nie.
Okay.
Es gibt wenige Ausnahmen.
Ja.
Und das ist ganz spannend, weil ja das Einzäunen wäre ja wie ich zäune meinen Garten ein. Ich möchte ja nicht, dass da jemand ist.
Ja.
Und da ist tatsächlich das Recht umgedreht zu dem, was wir sonst kennen.
Ja,
also dieses freie Betretungsrecht ist für mich auch ein sehr besonderes Gut. Und das finde ich auch einfach wichtig für alle, die sich gerne im Wald aufhalten, nochmal hervorzuheben. Das ist wirklich was Besonderes. Also auch wenn wir in die südlichen Länder schauen.
Ich habe in Österreich gelebt lange. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad gefahren bin, auf dem Forstweg, breiter Forstweg, kommt irgendwann das Schild, Fahrradfahren verboten.
Richtig.
Endstation.
Genau.
Und ich kenne auch Anekdoten von Freunden, die Alpinklettern waren, mit dem Fahrrad den Zustieg begonnen haben, oben die Fahrräder stehen gelassen haben und nachmittags waren die Fahrräder nicht mehr da. Die hat der Bauer ins Tal gebracht, weil das ja wohl nicht in Ordnung ist, dass man da mit dem Fahrrad fährt.
Richtig. Richtig. Und das finde ich auch wieder ganz besonders, wenn wir beim Kulturgut sind, bei der sozialen Funktion, dass da das Denken umgedreht ist und Wald für alle da ist oder da sein soll.
Mhm.
Und das ist natürlich auch ganz spannend, kann natürlich auch konfliktgeladen sein aus Sicht der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.
Und wem gehört jetzt der Wald eigentlich bei uns in Baden-Württemberg?
Das ist eine schöne Frage. Also,
32 oder 36% der Fläche Baden-Württembergs sind bewaldet.
Gutes Drittel. Genau, im Zweifel immer mehr, also fast 40%.
Ja.
Man kann sagen, dass die Hälfte davon ungefähr Privatpersonen gehört. Und die andere Hälfte in öffentlichem Besitz ist, also entweder in kommunaler Hand oder im Besitz vom Bundesland Baden-Württemberg. Genau.
Okay.
Ja, aber also ich glaube, das sind auch Zahlen. Wer sich dafür interessiert, kann mal nach der Bundeswaldinventur schauen. Also alle Zahlenfreaks werden da total glücklich und fündig. Wir warten im Moment mit Spannung auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der Bundeswaldinventur Nummer 4. Die Zahlen, die jetzt öffentlich zugänglich sind, sind die der Bundeswaldinventur 3 von 2012. Und natürlich tut sich in 10, 12 Jahren schon sehr viel, gerade im Hinblick auf den Klimawandel. Und wir stehen kurz vor Veröffentlichung. Also es warten alle gespannt auf die neuen Zahlen.
Cool.
Könnte das eine gute Überleitung sein zur Zukunft des Waldes? Oder waren wir mit den Funktionen überhaupt schon fertig?
Wir brauchen noch eine Funktion.
Ah ja.
Der Witold wollte weiter galoppieren zum nächsten Thema.
Ja, das finde ich auch einfach besonders spannend, irgendwie dieses Thema.
Ja, ich mache noch ganz kurz Funktion Nummer 3. Das ist die Nutzfunktion. Und das ist ja die, wenn wir über Wirtschaftswald reden, ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen, dann wissen alle, worüber wir sprechen. Da geht es schlicht darum, einen nachhaltigen Rohstoff zu produzieren. Und der nachhaltige Rohstoff heißt eben Holz. Und den können wir stofflich oder energetisch verwenden. Und unser Ziel waldbaulich ist es bisher immer gewesen, möglichst hochwertigen Rohstoff zu erzeugen, also lange, gerade, dicke Stämme letztendlich, die einfach auch konfektioniert werden können, weil die alle sehr gleichförmig sind.
Worauf übrigens auch die Industrie ausgelegt ist aktuell, richtig, auf diese geraden Stäbe, genau, diese langen, geraden Stäbezylinder.
Ja, die auch ja letztendlich nicht ahnen lassen, dass sie ein Naturprodukt sind, weil es eben doch sehr uniform daherkommt.
Ja, wenn wir jetzt den Weg weitergehen vom eben aus dem Wald im Sägewerk, da wird dieser Rohstoff, das Naturprodukt, wird da Stück für Stück weiter homogenisiert und eben zu Industrie, also echten Industrieprodukten, Baustoffen, Bauprodukten weiterverarbeitet.
Und das hört sich jetzt so negativ an. Eigentlich finde ich es ultra cool, dass das geht, dass wir aus einem nachwachsenden Rohstoff aus individuell wachsenden Bäumen am Ende eben doch Produkte herstellen können, die eben in großem Maßstab eingesetzt werden können.
Und berechenbar sind.
Ja.
Das ist absolut eben die Grundlage für die Planung von Gebäuden.
Ja.
Im Endeffekt.
Ja. Und so sind wir sozusagen über die drei Funktionen und den einzelnen Baum und das Baumleben jetzt auch gedanklich ja schon auch beim Baustoff Holz gelandet.
Ja.
Finde ich auch mal beeindruckend, wenn man dann, also ich kenne es von Reithallen zum Beispiel, die Dachkonstruktion besteht oft aus riesigen Holzteilen.
Ja.
Ich mir dann immer so denke, hey, wie kann es sein, dass das mal ein Baum war? So.
Cool, oder?
Ja.
Also ich habe da ganz viel Faszination für und finde es wahnsinnig, was eben möglich ist. Also sowohl waldbaulich, als auch eben dann am Ende technologisch.
Ja. Lass noch einen kleinen Bogen machen, zurück zur Nachhaltigkeit, dem Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft und der Waldinventur. Das ist ja bis heute so, dass dem Wald nicht mehr entnommen wird, als nachwachsen kann.
Absolut richtig.
Wahrscheinlich im Gegenteil sogar, oder?
Ja.
Diese 40%, die du gerade gesagt hast, im Zweifel immer mehr.
Genau.
Wie hat denn sich das entwickelt? Vielleicht kannst du, oder zumindest über die letzten 100 Jahre oder sowas, kannst du da uns irgendwie ein Gefühl für geben?
Gerne. Also im Prinzip muss ich ja, um eine Nachhaltigkeit identifizieren oder definieren zu können, wissen, wie viel wächst zu, das nennen wir dann Zuwachs, und wie viel nehme ich raus, das ist für uns das Erntevolumen. Und wenn wir diese zwei Größen kennen, dann können wir die sozusagen miteinander verrechnen. Grundsätzlich ist es so, dass der Zuwachs in den letzten 100 Jahren immer natürlich nivelliert und mathematisch sozusagen vereinheitlicht auf eine Mengeneinheit zugenommen hat. Und es liegt maßgeblich auch daran, dass durch die Industrialisierung Stickstoffeinträge auch natürlich in den Waldboden gemacht werden. Und das wissen wir alle, Stickstoff ist ein Dünger. Das heißt, der Zuwachs hat grundsätzlich in den letzten 100 Jahren erstmal zugenommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass auch grundsätzlich in den letzten 100 Jahren, für die letzten 10 Jahre, also wieder Daten aus der BWI 3, da weiß ich sicher, ist eben dieser Zuwachs nicht vollständig genutzt worden, was ja dazu führt, dass nach und nach mehr Holz im Wald stehen bleibt. Und dieses mehr an Holz, was im Wald steht, das nennen wir Vorrat. Das heißt, der Vorrat pro Flächeneinheit ist gestiegen. Und das ist natürlich einerseits gut, weil wir haben da einen Vorrat im Sinne des Wortes. Da ist Baustoff, da ist Erholungsstoff. Ja, da stehen schöne Bäume, wo wir eben drumherum Mountainbike fahren können oder wandern. Da sind natürlich dann auch Bäume für Höhlen und für die Schutzfunktion. Das Aber daran ist der Klimawandel. Weil natürlich, wenn jetzt diese Bäume zum Beispiel aufgrund von Trockenheit oder von Stürmen, von Insektenkalamitäten absterben, dann geht der Vorrat kaputt.
Also Kalamitäten sind genau das, was du gesagt hast, Sturmschäden, Waldbrände.
Ja, Großereignisse letztendlich, die in der Natur logisch sind, die kommen einfach vor und das Ökosystem kann damit auch umgehen. Aber wir kommen zum Gedanken zurück, dass wir ja Erwartungen an unseren Wald haben, was er alles können soll. Und wenn da jetzt ein Sturm kommt und alles umwirft, dann kann er eben ganz viel von diesen Funktionen, die wir gerne erfüllt hätten, nicht mehr erfüllen. Und dann wird es sozusagen ein Problem und dann wird es eine Kalamität. Genau. Und eben im Hinblick auf den Klimawandel ist es risikoreich letztendlich, sehr hohe Vorräte aufzubauen. Weil wenn der hohe Vorrat auf einmal von einer Kalamität getroffen wird, dann stehen wir vor dem Nichts. Also dann ist einfach gar nichts mehr da. Und deshalb ist für mich Nachhaltigkeit in Richtung Klimawandel auch die Überlegung, was ist ein gutes Gleichgewicht für den Vorrat eines Waldes. Also halte ich so viel Vorrat vor, dass es nicht schlimm ist, wenn mal ein Baum im Sturm umfällt oder wenn mal ein Baum von Insekten, zum Beispiel von Borkenkäfern, attackiert wird.
Was ist denn mit dem Holz, das dabei entsteht? Also wenn der Baum umfällt, dann ist er erstmal gefällt. Das heißt, wir können ihn noch als Menschen nutzen.
Jein, im besten Fall ja. Nein, weil zum Beispiel bei Sturm kann es sein, dass der Baum entwurzelt wird und am Stück umfällt. Dann ist natürlich der Stamm noch ganz, dann kann ich den noch verwenden. Aber wenn die Wurzel so fest im Boden ist, weil es trocken ist, weil es nicht geregnet hat und es kommt Sturm, dann bricht ja der Baum ab in der Mitte. Und dann ist ja das wertvolle Stück, nämlich der Stamm, einfach zerstört. Dann kann ich es nicht mehr benutzen. Das heißt, das kann keiner vorhersagen. Und das ist das Problem am Klimawandel, dass wir Trends kennen und dass die auch sehr gut berechnet sind. Aber der Trend sagt für den einzelnen Baum, für den einzelnen Bestand, für den einzelnen Wald nicht aus, was genau passieren wird. Mhm. Ja. Und deshalb ist eben für mich wichtig, dass wir ein gutes Zwischenmaß, ein gutes Augenmaß finden. Also nicht alle Karten auf ein Pferd setzen, also nicht nur den Vorrat bis ins Unendliche aufbauen, sondern eben auch Holz nutzen und damit ja auch CO2 binden, das haben wir noch gar nicht angesprochen, und auch sehr gerne verbauen, ja, weil dann ist dieses CO2 im Holzprodukt gespeichert und ist auch erstmal verbaut. Das heißt, es ist der Atmosphäre entzogen. Das ist genau das, was wir brauchen.
Ja, genau, das ist also die Metapher oder das, wie ich es mir im Kopf ganz gerne merke, ist ja, wir wollen ja, unser Problem ist ja zu viel CO2 in der Atmosphäre. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder weniger emittieren oder das wieder aus der Atmosphäre rausholen. Ja. Und mit der Nutzung von Holz können wir eben beides machen, weil der Wald eben das CO2 aus der Atmosphäre holt, bindet in dem Holz und dann, wenn wir durch die Entnahme, diese Prozesse, die dahinter stecken, wenn wir dieses Holz dann langfristig einer Nutzung zuführen, zum Beispiel in Gebäuden, dann können wir da langfristig einen CO2-Speicher aufbauen.
Ja. Genau, und das ist das Spannende, dass auch Wald sozusagen da dann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Weil auch da wieder, Wald ist sozusagen auf der einen Seite betroffen vom Klimawandel. Also es ist wirklich schwierig, wenn wir Trockenheit haben, dann kommt auch Dürreperioden. Wir haben eben Insektenkalamitäten oder Stürme. Das heißt, Wald ist direkt betroffen. Aber auf der anderen Seite ist er eben auch der Retter im Klimawandel, weil die Bäume einfach nur dadurch, dass sie wachsen, CO2 entziehen. Und genau wie du sagst, wenn wir das dann noch langfristig speichern können, dann haben wir echt was gewonnen.
Ja. Und uns dabei nicht zu doof anstellen. Im Idealfall. Jetzt zu unserer, die Frage, die uns überhaupt zusammengebracht hat, und die uns schon im vorigen Podcast, in dem anderen, mit dem Marcel Dresse beschäftigt hat, reicht das Holz? mit dem Marcel Dresse, da haben wir uns ja über eine rein wirtschaftliche Perspektive auseinandergesetzt, über, ich glaube, 5 oder 10, oder einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. Und jetzt sind wir in der Forstwirtschaft, denken wir nicht in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren oder Auch, aber nicht primär wahrscheinlich. Mhm. Also reicht das Holz?
Also ich fühle mich jetzt fast so ein bisschen, als würde ich in so eine Wahrsagerinnenkugel gucken. Blöderweise ist die heute kaputt und die ist ziemlich trüb. Ich weiß es nicht, um es ehrlich zu sagen. Auch da muss ich vielleicht nochmal hinten anfangen, nämlich beim Wald. Und wir können alle nicht zaubern. Also obwohl wir wahnsinnig gut ausgebildet sind, obwohl wir wahnsinnig viel über Wald, Waldwachstum, Standorte wissen, müssen wir uns mit einer neuen Realität anfreunden. Und das Problem dabei ist die Geschwindigkeit, weil Waldökosysteme über hunderte von Jahren funktionieren. Wir haben vorhin drüber nachgedacht, wo kommt eigentlich mein Holz her? Dann denke ich über einen Baum und dann frage ich mich selber, wo kommt der Baum her? Ah ja, da ist ja ein anderer Baum, der erstmal Samen bringen muss. Und dieser ganze Prozess dauert mindestens 50 bis 60 Jahre, also bis ein Baum wirklich sozusagen Samen produziert und fortpflanzungsfähig ist. Der dauert aber in der Tendenz länger. Und die Zyklen, in denen wir im Wald denken, sind so ungefähr 120 Jahre. Wir ernten ja den Baum, bevor er sozusagen eines natürlichen Todes stirbt und wieder zerfällt. Würden wir also nicht eingreifen, dann wären das Zyklen von 200 bis 350 Jahren und auch länger, weil wir wissen einfach, dass Bäume richtig alt werden können.
Und dann eben, also wenn er auf natürlicher Weise stirbt und dann eben im Wald vergammelt, wird natürlich das ganze gebundene CO2 wieder freigesetzt und gelangt in die Atmosphäre zurück.
Das ist dann hinterher ein echtes Netto-Null. Ja, der Baum emittiert genauso viel CO2, wie er eben vorher aus der Atmosphäre gefiltert hat. Das heißt, das ist erstmal weder gut noch schlecht. Das muss man aber einfach so zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir also wieder...
Das heißt aber auch, Entschuldigung, dass, also wir haben jetzt in den letzten Jahren immer diese Horrorbilder so aus dem Brocken, vom Brocken aus dem Harz gesehen, wo scheinbar der Brocken irgendwie wie so halb entwaldet war schon.
Ja.
Das heißt dann aber schon, dass durch so eine Kalamitätsereignisse dann auf einmal auch deutlich mehr CO2 dann auch wieder entlassen wird, oder?
Jein, also das Problem am Harz war ja, dass da vor allen Dingen Fichten gewachsen sind, die natürlicherweise nicht in der Menge und auch nicht in den Anteilen am Gesamtbestand, sagen wir dazu, gewachsen wären. Also ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, ich gehe aber davon aus, dass das mindestens 80% der Bäume waren wohl Fichten, vielleicht auch mehr. Muss man einfach auch hier wieder sehr nüchtern historisch betrachten. Fichte wächst wie die Haare auf dem Hund, sagen wir, wächst schnell und gerade. Das heißt, nach den Kriegen, nach Weltkrieg 1 und 2, brauchte man in Deutschland schnell viel Holz. Und dann war es total logisch, Fichte zu pflanzen.
Okay.
Auch wissend, dass es natürlich gefährlich ist oder risikoreich ist, nur eine Baumart zu pflanzen. Aber das war in dem Moment das kleinere Übel.
Übrigens auch insbesondere im Baubereich, dass der Hauptrohstoff ist, also dass diese hauptgenutzte Holzart ist, die Fichte, beziehungsweise Fichte und der Tanne. Da wird in der Praxis bei der Sortierung häufig nicht genauer unterschieden. Aber es sind eben genau diese geraden Zylinder, mit einer homogenen Länge und Dicke, auf die die Industrie aktuell ausgelegt ist.
Genau, richtig. Und natürlich kann man sagen, aus dem Gedanken der Schutzfunktion heraus ist eine Monokultur letztendlich natürlich nicht wünschenswert. Aber wir können gut erklären, woher sozusagen die Entstehung kam. Gleichzeitig heißt es aber auch, wir sehen jetzt, dass es nicht schlau ist, im Klimawandel auf eine einzige Baumart zu setzen, weil wenn die ausfällt, dann fällt uns eben der gesamte Wald aus. Das Gute an diesen Fichten ist, dass die Käfer, die die Fichten jetzt gerade zum Absterben bringen oder gebracht haben, die sitzen nur in der Rinde, in der sogenannten Borke. Und deshalb sind es die Borkenkäfer. Die bohren sich nicht ins Holz hinein. Sondern der Baum versorgt sich ja im Prinzip durch die Zwischenschicht zwischen Holz und Borke. Also da laufen die lebenswichtigen Wasserflüsse nach oben, Nährstoff nach unten, um es ganz einfach darzustellen. Das heißt, wenn da die Käfer drin sitzen und ihre Eier ablegen und dann dort auch fressen, dann werden natürlich diese Stoffströme hoch und runter unterbrochen und dann stirbt der Baum. Mhm. Das ist jetzt ganz simpel dargestellt, das Problem. Das Schöne daran ist, dass das Holz noch verwendet werden kann. Oh, okay. Das heißt, in diesem Beispiel vom Harz und auch natürlich von anderen Mittelgebirgen, die sehr fichtengeprägt waren, ist viel Holz auch noch nutzbar gewesen. Und es waren ja trockene Sommer, deshalb hatte auch der Borkenkäfer, ich sag mal ja, wie so ein, ja, in einen Vorsprung oder einen Push. Die fühlen sich eben sehr wohl, wenn es sehr warm ist. Und dazu kommt, wenn der Fichte das Wasser fehlt, kann sie kein Harz produzieren, um die Borkenkäfer abzuwehren. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Aber trockenes Holz ist so gut konserviert. Also da passiert erstmal nicht viel mit. Das baut sich nicht sofort ab. Das heißt, in dem Fall konnte man viel Holz noch verwenden. Was aber natürlich ein Problem ist, ist die freie Fläche. Weil wir ja auch schon über Wurzelwerk, über den Boden gesprochen haben. Und man weiß aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass auf so irre großen Freiflächen ganz viel Prozesse in Gang kommen, die eben dann Kohlenstoffspeicher aus dem Boden letztendlich ja aktivieren. Das heißt, es wird auch Kohlenstoff wieder frei. Nährstoffe werden ausgeschwemmt und so weiter. Also ja, da ist viel CO2 frei geworden, aber nicht, weil das Holz sofort wieder vergammelt ist, sondern sozusagen wegen den nachgelagerten Prozessen.
Okay.
Ja.
Wir waren bei den 120-Jahre-Zyklen.
Genau.
Und eben den Blick in die Glaskugel, ja, der trüb ist. Das heißt, wir können nicht sagen, was genau passieren wird oder ob das Holz reichen wird. Aber was macht denn jetzt die Forstwirtschaft aktuell? Wie werden unsere Wälder aktuell gepflegt,
ja, letztendlich
bewirtschaftet?
Für den Klimawandel gemacht. Mhm. Also genau, danke nochmal für den Einhänger. Also
wir haben gesagt, Entschuldigung, dass eben gerade nach dem Zweiten Weltkrieg viel eher monokulturell das aufgebaut haben. Und der Wandel ist wahrscheinlich nicht jetzt erst seit 4-5 Jahren, sondern
seit vielen Jahrzehnten.
Es sind längere Prozesse und Zyklen.
Genau.
Vielleicht kannst du uns kurz dann darstellen, wo wir jetzt aktuell stehen und was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben und was wir jetzt heute aktuell machen oder anders machen.
Ja, also tatsächlich ist das Thema mit den Zyklen nach wie vor, ich habe eben erläutert, wir denken mindestens in Jahrzehnten, vielleicht auch mal in einem Jahrhundert. Das heißt, dieser Waldumbau weg von Monokulturen, weg von reinen Beständen hin zu gemischten Beständen, der dauert einfach sehr lange. Weil es ist jetzt auch jedem klar nach unserem Gespräch, nur weil da Fichte wächst, hauen wir ja nicht einfach die Fichte um, weil es ist eine böse Monokultur und dann pflanzen wir da einen super duper Mischwald. Ja, dann würden wir ja dieses Prinzip von einem langfristigen Habitat, also von der Schutzfunktion, total über Bord werfen. Das heißt, was man im Waldumbau macht, um hin zu gemischten Beständen zu kommen, ist eben dort, wo Bäume erntereif werden oder wo eben vielleicht auch mal kleinflächig ein Sturm Bäume umgeschmissen hat oder eben Borkenkäfer auch mal ein Loch in den Wald gefressen haben, dort baut man dann eben um. Und dieser Umbau hat das Ziel, letztendlich die Wälder resilienter und stabiler zu machen. Und da spielen ganz viele verschiedene Faktoren hinein. Das erste ist die Anzahl der Baumarten. Wir haben jetzt gerade schon diese Schlagworte Monokultur und Reinbestand gehört. Die hören sich ja schon per se böse und schlecht an. Also wir wollen eigentlich hin zu Wäldern, die aus mindestens 5 Baumarten bestehen. Und die Idee ist ganz einfach, wer streut, der rutscht nicht. Ja, wir streuen das Risiko. Wenn eben eine Baumart ausfällt, rechnerisch ein Fünftel, dann sind nur 20% betroffen. Also das ist ein sehr einfaches Prinzip. Wir versuchen dann aber zum Beispiel auch durch waldbauliche Maßnahmen den einzelnen Baum stabiler zu machen. Das kann sich auch jeder gut vorstellen. Wenn ein Baum ganz hoch wächst, dann sind die Hebelkräfte extrem, wenn sozusagen der Wipfel im Sturm wackelt. Wenn wir aber einen Baum haben, der ganz dünn und ganz hoch ist, dann ist auch klar, dass diese Hebelkräfte schneller dazu führen, dass der Baum umfällt oder abbricht. Wenn wir aber einen sehr dicken, starken Baum haben, der hoch ist, dann steht der stabiler. Auch das ist, ich sag mal so, mit so einem alltagsphysikalischen Verständnis ganz, ganz logisch. Ist natürlich alles wissenschaftlich untersucht und unterfüttert, aber um das bildlich darzustellen, kann jeder, glaube ich, nachvollziehen. Das heißt, wir versuchen, die einzelnen Bäume stabil zu erziehen, sagen wir. Das sind auch so schöne alte forstwissenschaftliche Begriffe.
Es gibt ja auch eine Jägersprache, glaube ich, gibt es so ganz.
Gibt es auch. Okay, ja, genau.
Und natürlich, Vokabeln.
Genau, und das ist natürlich auch einfach Fachsprache. Wir wissen dann alle ganz genau, was gemeint ist. Letztendlich ist der Gedanke, wenn ein Baum schon im Jugendwachstum viel Platz dafür hat, seine Krone groß auszubilden, dann hat er sozusagen physisch viel Platz, aber natürlich kann er über die große Krone auch viele Ressourcen für sich einnehmen, also in dem Fall Licht oder auch eben Wasser und Nährstoffe, weil wir sprechen ja immer nur über die Krone, weil wir die Krone sehen, aber man kann sich vorstellen, dass unterirdisch etwa nochmal so viel Biomasse an Wurzeln ist. Das heißt, wenn der Baum eine große Krone hat, dann hat er auch viel Platz für seine Wurzeln. Das heißt, wir versuchen nicht nur die Zusammensetzung vom Wald, sondern eben auch die einzelnen Bäume zu beeinflussen und dann auch eben Maßnahmen sehr klein strukturiert durchzuführen. Also eben nicht in großen, flächigen Geometrien zu arbeiten, weil dann reiße ich zum Beispiel das Kronendach auf und gebe Angriffsfläche für Wind. Wenn ich aber einzelne Bäume herausnehme und das Kronendach grundsätzlich geschlossen bleibt, dann hat zum Beispiel der Wind keine große Angriffsfläche. Das heißt, wir versuchen über möglichst viele Dimensionen oder auch Stellschrauben den Wald möglichst stabil zu machen. Und wir versuchen auch, wenn der Wald nicht stabil genug war und eben doch, was auch immer passiert ist, dann den Wald sozusagen so zu gestalten, dass er sich sehr schnell erholt. Das heißt, dass wir zum Beispiel immer viele verschiedene Schichten im Wald vorhalten. Also nicht nur große Bäume, sondern auch mittlere und kleine Bäume. Weil wir eben davon ausgehen, wenn zum Beispiel die großen Bäume trocken geschädigt werden, weil sie zu wenig Wasser für ihre Größe nur noch kriegen, dann gibt es kleine und mittlere Bäume darunter, die sofort die Waldfunktion sozusagen übernehmen können, weil sie sind ja schon da. Wir müssen nicht darauf warten, bis sie erst gewachsen sind. Das heißt, wir diversifizieren und versuchen eben so nach und nach dieses träge Ökosystem stabil und resilient zu machen. Was da ein großer Punkt ist und der ist sicherlich auch relevant für die Baubranche, ist, dass eben mehr und mehr Laubholz auch mit eingebracht wird. Problem daran ist, es wächst nicht so schnell wie Nadelholz oder Nadelbaumarten und es ist auch nicht so schön gerade und feinastig. Also wenn man sich einen Tannenbaum vorstellt, wie man den zeichnet, dann zeichnet man einen Strich für den Stamm und dann rechts und links so diese kleinen runterhängenden Ästchen. Und alle, die mit Holz und Bau und Sägeindustrie sich beschäftigt haben, für die ist ganz klar, naja, die kleinen Ästchen, die schnibbel ich weg und dann habe ich einen Stamm. Der ist super, den will ich. Und wenn wir jetzt das gleiche Experiment machen, wenn ich einen Apfelbaum zeichne, dann zeichne ich ein bisschen Stamm und eine riesengroße Krone, die ganz ausladend ist. Und diese zwei Bilder stehen im Prinzip sinnbildlich für Nadelholz oder Nadelbaumarten und für Laubholz und Laubholzarten. Die Erkenntnis ist aber, dass viele Laubholzarten eben besser an den Klimawandel angepasst sind, weil die aus physiologischen Gründen teilweise Trockenheit, Hitze, die Kombination davon auch über lange Zeit sozusagen ja besser abkönnen und trotzdem vital bleiben.
gibt übrigens auch Beispiele in der Industrie, wie Laubholz schon heute als Bauprodukt eingesetzt werden kann. Und was es vielleicht für die Planenden interessant ist daran, dass die Eigenschaften von unterschiedlichen Holzarten eben auch unterschiedlicher sind. In der Regel, Faustformel, Laubholzarten haben eine höhere Festigkeit, aber eben auch ein anderes Quellen- und Schwindverhalten. Aber was für einen anderen Tag.
Genau, richtig. Und vielleicht ist aber genau diese Überlegung auch der Zirkelschluss wieder zu deiner Eingangsfrage, reicht das Holz? Ich weiß es nicht. Ich kann aber nur sagen, wir können ja waldbaulich nicht hexen. Wir müssen erstmal den Rohstofflieferanten, nämlich den Wald, im Klimawandel stabil aufbauen. Und dann müssen wir gucken, mit welchen waldbaulichen Maßnahmen oder Werkzeugen wir da den Rohstoff beeinflussen können, der eben am Ende dann Bauholz wird. Und ich verstehe gut, wenn Architektinnen, Architekten, Sägewerker eine Idee davon haben, wie ihr idealer Rohstoff aussieht. Das Problem ist, wir können es so rum nicht denken, weil der Klimawandel eben nicht an dieser Stelle sozusagen ins Spiel kommt, sondern viel, viel weiter vorher. Und deshalb ist der Waldbau vielleicht entscheidend für das, was an Holzprodukten auf den Markt kommt. Aber sicherlich ist vor allen Dingen entscheidend, wie da der Technologiefortschritt auch ausgestaltet wird, wie viel Vision, wie viel Mut da auch die verschiedenen Akteure haben, Dinge zu denken, die es eben bis jetzt noch nicht gab. Vielleicht auch, was Holztechnologie für neue Erkenntnisse haben wird. Und aber am Ende halt auch, wie sich das Verbraucherverhalten entwickelt. Weil weitermachen wie bisher, nämlich verschwenderisch mit einem nachhaltigen Rohstoff, wird aus meiner Sicht nicht funktionieren. Also wir müssen auch da uns bewusst sein, dass auch der Rohstoff Holz endlich ist und eben eine gewisse Zeit braucht zum Wachsen. Das heißt, ob das Holz reichen wird, kommt auf alle an.
Mhm. Und habe ich jetzt richtig verstanden, dass die Hauptsäule in der Bestrebung, diesen resilienten Wald oder diesen klimafitten Wald zu erzeugen oder aufzubauen, besteht jetzt in der Mischung der Baumarten?
Im Prinzip ja. Also es ist sehr simpel heruntergebrochen, aber ja, wir brauchen viele verschiedene Baumarten. Hm. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, irgendwo eine Baumart einzubringen, also zu pflanzen, wo wir jetzt schon wissen, dass sie nicht wachsen wird, weil der Standort nicht stimmt. Das heißt, was wir natürlich tun, ist, wir schauen uns immer den konkreten Standort an und schauen uns das Substrat an, also die Zusammensetzung der Erde, des Bodens, die Wasserverfügbarkeit, die Nährstoffverfügbarkeit, das Ausgangsgestein, weil das zum Beispiel beeinflusst, ob ein Boden sauer oder basisch ist. Und dann wählen wir natürlich die Baumarten aus, die auf diesem Standort heute und auch in 100 Jahren, und das ist das Entscheidende, wachsen können. Und auch bei dieser, ja, bei dieser Vorschau in 100 Jahre, da berufen wir uns natürlich auf wissenschaftlich fundierte Trends und Berechnungen. Aber auch die geben sicherlich nicht die Wirklichkeit in 100 Jahren wieder. Mhm. Das heißt, auch in dieser Überlegung ist es sinnvoll, verschiedene Baumarten, die gut passen könnten, zu verwenden, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ich nur eine Baumart nehme und die passt, ist natürlich viel geringer, als wenn ich 4, 5, 6 Baumarten einbringe. Eine davon passt schon eher. Also wir spielen hier immer mit Wahrscheinlichkeiten, mit wissenschaftlich fundierten Berechnungen und Klimawandelprognosen und eben auch einer guten Portion Optimismus, damit wir sozusagen diese klimafitten Wälder auch wirklich hinkriegen.
Für mich tun sich jetzt noch ganz arg viele Fragen auf.
Oh nein.
Aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende und vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein, wenn die Bundeswaldinventur veröffentlicht wurde. Dann haben wir auch was, einen guten Anlass nochmal für ein Update, ein kleines, und vielleicht für ein paar Folgefragen.
Sehr gerne, es macht mir viel Spaß. Und
Moment, jetzt mal die letzte Frage.
Ja.
Du hast gerade das Stichwort für meine letzte Frage
jetzt bin ich gespannt.
Fallen lassen. Optimismus.
Ja.
Was stimmt dich optimistisch für die Zukunft mit dem Wald?
Dass Wald schon immer ein Ökosystem war, was dem Wandel unterworfen war. Und dieses, es muss alles so bleiben, wie es jetzt ist, wie ich es jetzt kenne, ist ein sehr, sehr menschliches Konstrukt. Weil wenn ich nämlich ganz ehrlich zu mir selber bin und mit offenen Augen durch den Wald gehe, dann ist kein Tag so wie der andere. Es ist immer anders. Es ist immer etwas verändert, weiterentwickelt. Es ist dynamisch. Und deshalb bin ich relativ sicher, dass wir mit all diesen guten Ideen, mit dem Wissen, was wir heute haben, auch diesen Wandel hinkriegen.
Schön.
Voll schön.
Gut. Pferde wie toll.
Es bleibt unsere letzte Kategorie. Ich fange einfach mal an, weil ich habe diese Folge das Fundstück der Woche zubereitet. Und witzigerweise, Jonathan, hat sich es gerade verändert. Und zwar meine Frage an dich, Katharina. Inwiefern, ich meine, Wald ist natürlich auch im Rahmen seiner Funktion, sozialen Funktion immer Gegenstand von Kunst, auch immer gewesen. Mhm. Wahrscheinlich eher im Kontext dieser Waldromantik als im Kontext von wissenschaftlicher Annäherung. Mhm. Interessierst du dich für Musik, die zum Beispiel sich Wald als oder Waldromantik als Thema vornimmt?
Jetzt hast du mich wirklich auf dem kalten Fuß erwischt. Grundsätzlich. Ja. Interessiere ich mich natürlich immer für alles, was mit Wald zu tun hat. Ja. Aber ich bin wirklich keine Musikkennerin und ich habe einen sehr schwierigen Musikgeschmack. Deshalb, ich möchte gerne mehr dazu wissen, aber ich kann nicht viel dazu sagen.
Sehr schön.
Worauf willst du, kannst du die Frage präzisieren? Weil ich glaube, es fängt sich langsam an zu entwickeln, wenn du ein Fundstück hast, ob ich es schon kenne oder nicht.
Oh, das wär, jetzt wenn du es jetzt wieder kennst, Jonathan,
jetzt hast du meinen Wettbewerbsgeist
dann schmeiß ich mein iPad auf den Boden und geh raus. Und zwar dachte ich, dann enden wir vielleicht mit einer kleinen, wer möchte, Hörempfehlung für die Hörer, Hörerin und dich. Gegebenenfalls auch Jonathan. Und zwar sind mir eingefallen ein, ja, vielleicht so der Inbegriff der romantisch-musikalischen Auseinandersetzung mit dem Wald, trotzdem relativ unbekannt. Und zwar sagt euch der Name Robert Schumann was?
Nein.
Sehr gut, sehr gut.
Und das fühlt sich wie eine Niederlage.
Ja. Robert Schumann war vielleicht so einer der Vertreter der sogenannten deutschsprachigen Romantik. Und er hat sich, war auch großer Waldfan, hat sich so Mitte des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt mit diesen ganzen, mit dieser ganzen Aura, mit diesen Funktionen, diesen Ideen, Bildern im weitesten Sinne, über die wir auch schon gesprochen haben, und hat eine Sammlung von Stücken geschrieben, die sogenannten Waldszenen, alle nur für Soloklavier, und die haben alle sehr sprechende Titel, die auch sehr schön sind, die sich sehr romantisch, vielleicht fast schon verklärend diesem Wald, der Waldthematik nähern. Mein Lieblingsstück aus den Waldszenen ist tatsächlich das erste, der Eintritt in den Wald. Ich möchte mal einfach die Titelliste vornehmen, damit ihr so ein bisschen hört, in welche Richtung es geht. Also es fängt an mit dem Eintritt in den Wald. Dann kommt der Jäger auf der Lauer, einsame Blumen, verrufene Stelle, freundliche Landschaft, Herberge, Vogel als Prophet, Jagdlied und Abschied vom Wald. Deswegen vielleicht heute einfach alle mal, die Lust haben, einfach mal eingeben bei Spotify oder einem Streamingdienst eurer Wahl. Waldszenen, Robert Schumann. Vielleicht, wer nur mal ganz kurz reinhören will, das erste ist, finde ich, relativ repräsentativ und sehr schön, der Eintritt in den Wald. Und sollten wir eine nächste Folge aufnehmen, wo wir noch näher eingehen auf diese ganzen Fragen, Zukunft des Waldes, welche Bäume wachsen in Deutschland in 100 Jahren und so weiter, was hat jetzt die Waldinventur gebracht, dann kannst du vielleicht dann auch nochmal uns so ein bisschen szenisch beschreiben, wie, was du gefühlt und wahrgenommen hast beim Hören dieser Musik.
Sehr gerne, das finde ich schön, das machen wir so.
Sehr schön. Ja. Katharina, ganz, ganz vielen Dank, dass du hierher gekommen bist.
Sehr gerne.
Es war ein fantastisches Gespräch, fand ich. Ich habe extrem viel gelernt und mitgemacht.
Ich auch.
Wie schön. Ja, es hat wahnsinnig viel Spaß mit euch zweien gemacht. Danke für die guten Fragen und ja, ganz viel Erfolg mit eurem Podcast.
Dankeschön. Das war unser Gespräch mit Katharina Hehn. Zum Abschluss haben wir noch zwei Tipps. Im Gespräch haben wir die Bundeswaldinventur erwähnt. Die findet sich ganz einfach unter www.bundeswaldinventur.de. Laut der Webseite sollen die Ergebnisse im vierten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden. Wir sind gespannt.
Und der zweite Tipp ist der Zuschnitt. Der Zuschnitt ist eine Zeitschrift über Holz als Werkstoff und Werke in Holz. Herausgegeben wird die Zeitschrift von ProHolz Austria. Sie ist sehr anspruchsvoll und übersichtlich gestaltet und hat stets hochqualitative Beiträge und ganz tolle Diagramme. Also als allgemeiner Tipp die ganze Zeitschrift und heute im Speziellen die aktuelle Ausgabe Nummer 91. Wald- und Holznutzung im Spiegel der Zeit und im Kontext des Klimawandels. Da finden sich viele der angesprochenen Themen mit weiteren Zahlen und Belegen. Zu finden unter proholz.at/publikation/zuschnitt-91. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.